Hallihallo, wenn Mr. Milton Mäuse macht, dann Rocky Beach, Ade, gut Nacht, Vergnügungspark, das ist arg, Jugendfarm, das hat Charme. Andreas, verstehst doch endlich, Rocky Beach braucht kein Disneyland.
Ja, wir sind's, die Jungs von der Jugendfarm, die große Frage, was ist überhaupt eine Jugendfarm?
Habe ich auch überhaupt nicht verstanden.
Nee, da werden Jugendliche gezüchtet wahrscheinlich.
Hallo und willkommen im Bobcast, schön, dass du da bist, Andreas. Wir gehen heute in den Zoo, zumindest in einen stillgelegten, und wir zünden auch noch eine Bombe, denn diese Folge ist die erste nach einem Hörspielskript von André Minninger, nachdem H.G. Francis sich verabschiedet hat. Das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Es gibt ganz viel zu erzählen und ich würde sagen, wir springen direkt rein und ich lese den Klappentext.
Die Rache des Tigers.
Ein Sprengsatz explodiert während der Einweihungsfeier eines Vergnügungsparks im ehemaligen Zoo von Rocky Beach. Steckt tatsächlich die Bürgerinitiative dahinter, die auf demselben Gelände eine Jugendfarm errichten möchte? Die drei Detektive Justus, Bob und Peter können nicht recht daran glauben und suchen die wahren Hintermänner des feigen Anschlags. Doch erst ein geheimnisvoller Brief setzt die drei Fragezeichen auf die richtige Spur und führt sie zum Thron des Tigers. Dort erwartet sie eine gefährliche Überraschung. So sieht es aus, lieber Andreas.
Tja.
Jugendfarm wissen wir nach wie vor nicht, was das ist. Schreibt uns gerne dazu.
Wird auch nicht erwähnt. Ja, genau.
Wird es nicht. Erstmal ein Blick auf das Cover. Vielleicht ganz cool eigentlich.
Ja, das soll ja laut Iger Rush Fred Hall sein. Der entfernte Verwandte von Morton, dessen Gesichter mit dem eines Tigers verschmilzt. Aber du hast natürlich auch ein paar Informationen. Inspiriert von Keith Haring, Lieblingskünstler von Iger Rush. Also neben Andy Warhol, den mochte sie ja auch gerne.
Stimmt.
Eigentlich ganz gut, eigentlich ganz spannend.
Finde ich super und immer ganz süß, wenn sie diese Sachen da so einbaut, ne, die ihr dann was bedeuten. Das haben wir hier bei unserem Iger Rush Special ja auch schon geklärt. Genau, Keith Haring als Vorlage hier, der Pop-Art-Künstler, Street-Artist und AIDS-Aktivist, ja, eine spannende Figur. Ich habe tatsächlich eine lustige kleine Anekdote. Ich hatte eine Studentin bei mir in der Vorlesung, wo wir auch über Keith Haring gesprochen haben. Und die sagte dann, ach, übrigens, wir haben eine Zeichnung von Keith Haring auf dem Stromkasten in unserer Ferienwohnung in Südfrankreich.
Und nein.
Ich war so, wie bitte, was?
Ein Original?
Ein Original. Keith Haring hat wohl mal Urlaub gemacht, irgendwie in dieser Villa und hat dann so rumgescribbelt auf diesem Stromkasten.
Ach.
Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, das müsst ihr doch irgendwie, habt ihr das mal schätzen lassen? Und sie sagt, nee, mein Vater hat das jetzt fotografiert und dann haben wir tatsächlich vermittelt, dass ein Kunsthändler aus Oslo sich mit dieser Studentin zusammengetan hat und die haben dann mal versucht zu eruieren, wie viel wert ist denn das eigentlich und was kann man damit machen?
Das ist ein super Kunstwerk. Das ist ja nicht Banksy.
Irre?
Das ist ja toll. Eigentlich muss man das abmontieren und ausstellen.
Genau, also die haben es auf jeden Fall, weil es wollte nämlich, irgendwer aus der Familie wollte das überstreichen. Und dann haben die sich erstmal genauer angeguckt, was sind das eigentlich da für Zeichnungen? Weil der hat ja auch immer so einen ganz besonderen ikonischen Stil, diese kleinen tanzenden Männchen immer und sowas. Und das war irgendwie alles auf diesem Stromkasten. Fand ich irre. Ich weiß übrigens nicht, wie das ausgegangen ist. Ich muss da mal, ist schon ein paar Jahre her, muss da mal nachhaken.
Und ist das geschätzt worden? Wie?
Ja, das wurde dann irgendwie geschätzt, aber keine Ahnung. Ich habe das nicht weiterverfolgt. Fand ich nämlich auch echt schön und musste ich jetzt auch nochmal dran denken bei dieser Vorlage. Aber natürlich geht es um das Hörspiel hier und du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Geschichte sehr.
Ja,
ganz
wie
gerne.
Findest du die Folge?
Ganz, ganz gerne, könnte man sagen. Also es hat ja wieder so ein bisschen so diese sozialkritisch-aktivistischen Untertöne, wie es ja öfter mal bei BJHW zugeht, ne, wie beim giftigen Wasser zuletzt. Aber hier finde ich, gibt ja auch wieder scheinbar diese zwei Fälle, die so parallel behandelt werden. Also wir haben einmal diesen Anschlag auf das Richtfest und dann diese Gammelfleisch.
Das schon ziemlich heftig ist. Also
genau,
diese Explosion finde ich ganz schön.
Finde ich auch toll.
Ja, extrem.
Es ist aber besser verzahnt. spontan, finde ich, als beim Doping-Mixer, wie diese zwei Fälle so miteinander harmonieren. Und es gibt mal wieder ein Rätsel in Reimform. Fand ich auch.
Ziemlich lang sogar.
Genau. Ja. Fand ich auch toll. Und es gibt, finde ich, viele kleine, toll gespielte Szenen zwischen euch. Man hat irgendwie das Gefühl, ihr wart da gut drauf bei den Aufnahmen. Kann das sein?
Ja, ne, es ist natürlich so, du hast es schon erwähnt, es ist eben wirklich die erste Hörspielbearbeitung von André jetzt nach Francis. Mhm. Und das Schöne war ja eigentlich, André kannte uns ja. Der hat uns also wirklich die ganze Zeit im Studio auch erlebt und der wusste auch, wie wir sprechen, wie wir uns geben, was sind unsere Marotten und Eigenheiten. Und das hat er meiner Meinung nach eben auch so ein bisschen in die Bearbeitung einfließen lassen. Und dadurch sind die Dialoge auch schön gespielt, weil wir sie authentisch und echt performen konnten. Und das war natürlich so ein bisschen von Vorteil. Mhm. Und außerdem ist es natürlich immer von Vorteil, wenn derjenige, der die Bearbeitung gemacht hat, mit in der Regiekabine sitzt und weiß, worauf man während der Aufnahme dann achten muss oder was besonders betont werden soll, wie was gespielt werden soll oder wie es inszeniert werden muss, damit die Dialoge stimmen. Es ist hier natürlich auch wirklich total spannend, finde ich, bei der Besprechung, die wir heute machen, merkt man, dass plötzlich ein anderer die Bearbeitung übernimmt. Klingt das jetzt anders? Fühlt sich das anders an? Man hat ja auch mitbekommen, dass Francis in den letzten Folgen, das kann man so sagen, eigentlich auch seit Beginn dieser Weidhofer-Ära auch ein bisschen müder geworden ist, finde ich. Und sich nicht mehr so richtig ins Zeug gelegt hat mit diesen ganzen Flüchtigkeitsfehlern, die wir auch schon angesprochen hatten. Er fing dann so ein bisschen an zu hudeln. Und daher ist die Frage für mich, ist das Skript von André womöglich besser als die letzten Bearbeitungen von Francis? Und für mich lautet die Antwort ja. Da ist wirklich frischer Wind drin. Die Folge hat Drive. Die ist witzig. Trotzdem interessant, was hat André jetzt von Francis übernommen? Was hat er sich von Francis abgeguckt? Was macht er anders? Welche Szene fliegt raus? Und dann auch warum? Zum Beispiel auch gleich hier die erste Szene im Buch, die erste Seite, die fängt total schön an im Buch, die Geschichte, in der Peter einen Affen spielt und Kelly, die Freundinnen tauchen nämlich auch im Buch auf, im Hörspiel ja nicht, ihn dabei mit einer Videokamera filmt. Und ich hätte eigentlich wirklich gerne den Satz von Passetti gehört, den allerersten Satz aus dem Buch, das muss ich hier mal vorlesen, pass auf. Peter fuhr sich mit der rechten Hand unter die linke Achselhöhle, fand einen Floh, betrachtete ihn zärtlich und knackte ihn dann. Dabei bleckte er die Zähne und stieß sonderbare Laute aus. Dann sprang er mit hängenden Armen in die Luft, drehte sich halb um die eigene Achse und kehrte den anderen sein Hinterteil zu, um sich dort zu kratzen. Und wir haben ja heute die Möglichkeit,
das von Passetti wäre toll.
Ja, das hätte ich wirklich gern gehört, wirklich zu erfragen, warum das ersatzlos gestrichen wurde. Ich weiß es eigentlich und es ist total logisch, aber wir haben ja heute wirklich einen Spezialisten eingeladen, der uns die eine oder andere Frage diesbezüglich beantworten kann.
Genau, deswegen verschwenden wir jetzt gar nicht mehr Zeit, sondern rollen den roten Teppich aus und freuen uns auf hohen Besuch im Bobcast, André Mininger.
Hallo, das ist natürlich nur ein virtueller Teppich. Ich habe geguckt, ob hier ein Teppich ausliegt, aber ist ja gar nicht. Okay, alles
klar.
Hallo,
da bin ich. Akustischen Teppich rollen wir aus.
Grüß dich, André. Schön, dass du da bist.
Das ja, und toll. Endlich da bist. Nicht? Nach 61 Folgen freue ich mich heute endlich hier dabei sein zu dürfen.
Und ja, du weißt, dass wir schon 61 Folgen aufgenommen haben, aber wie ich weiß, hast du dir noch keine einzige Bobcast-Folge angehört. Stimmt das?
Das muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ist ja nicht schlimm.
Ja, tatsächlich. Ich hatte das immer vor. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich habe nichts gedacht, ich habe keine Zeit gehabt, wirklich nicht. Und die gehen ja auch irgendwie, wie lange gehen, ich weiß noch nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde, oder wie lange macht ihr das immer, geht so eine Sendung?
Ralf jammert ja immer, wieso ist so lang?
Ja. Ich glaube so zwischen einer halbe und vier Stunden pro Folge.
Also das Problem ist, da muss ich mal ganz kurz sagen, wenn ich aus dem Studio komme oder nach Hause komme, muss ich gleich anfangen zu schreiben. Und mein Problem ist, wenn ich den Rechner anmache und irgendwie mich irgendwo in der Social Media irgendwo reinklinke, da wird die Zeit so schrecklich widerlich weggelutscht. Wenn ich habe manchmal das Gefühl, ich bin 10 Minuten drin, gucke irgendwie so eine Stunde, 20 Minuten. Ich darf da eigentlich gar nicht rein in die Sachen, weil ich sonst meine anderen Tätigkeiten die vernachlässige. Und Ja, es ist nie dazu gekommen, aber
jetzt
ich bin noch mal gespannt, was ihr für Sachen wissen wollt.
Aber du bist ja schon bei unserer Live-Besprechung zu Stimmen aus dem Nichts, bist du ja auch schon aufgetaucht.
Ja, da
also
war
du
ich
bist ja schon dabei gewesen, muss
ja,
man sagen.
Okay, alles klar. Ja. Ich saß auch nicht im Publikum, ich habe das irgendwie mir nicht angucken können.
Aber sag doch mal, wo ich euch beiden hier so vor mir sehe, könnt ihr euch eigentlich noch an eure allererste Begegnung erinnern? So eine allererste Erinnerung? Also André, du warst ja dann plötzlich, so stelle ich mir das immer vor, im Studio. Kannst du dich noch erinnern, Andreas, als André zum ersten Mal plötzlich da war?
Na, André war meiner Meinung nach ja schon immer irgendwie da, aber tauchte dann auch nie so richtig am Anfang auf. Erst dann so langsam und allmählich saß er dann eben auch neben Heike Diene. Aber ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Wann war das erste Mal, André, dass du wirklich neben Heike Diene saßt? Also während der Aufnahme?
Bei der Folge 33, der Rote Pirat.
Ja, stimmt.
Ja. Und ich werde nie vergessen, ich war natürlich aufgeregt, als ihr kam. Ich wusste auch gar nichts. Doch, ich hatte ja die Autogrammkarte, die kannte ich auch schon von der Folge 29, auf der Rückseite der Folge 9, dem Originalmusik war ja euer Foto drauf. Deswegen wusste ich, wie ihr aussieht. Und ich weiß, dass ich kurz mit euch irgendwie euch begrüßt habe und irgendwie gelabert habe. War auch total aufgeregt. Und plötzlich fing Oliver an zu lachen und sagte, du bist tatsächlich Hamburger. Sag ich, wieso? Sag ich, hätte schwören können von deiner lockeren Art her, dass du Berliner bist. Weil die Hamburger wären ja angeblich immer so ein bisschen mehr so steif, nicht? So die hamburgische Art, nicht? Und wie auch immer. Und da war ich total stolz drauf, als Berliner
gelten zu
dürfen.
Dass man das bei dir gar nicht gehört hat, dass du aus Hamburg kommst.
Ganz genau. Obwohl es ist ja eigentlich stimmt, ist ja gar nicht mein Hamburger Akzent, hört man ja heute noch immer durch ordentlich.
Aber ein Lob von Justus Jonas, das ist ja dann ein guter Einstieg.
Das ist schon schön. Und wir waren nett zu dir. Wir waren jetzt nicht zickig oder arrogant.
Nee, das war ja auch letztendlich irgendwie, was heißt, wieso, ihr hattet ja auch gar keinen Grund, zickig oder arrogant zu sein.
Waren wir ja
auch
nie.
Weil es war ja irgendwie diesen Erfolg, also ich behaupte das jetzt einfach mal, das war ja eigentlich gar nicht so offiziell, dass das so erfolgreich ist.
Das
war eigentlich immer so eine Folge, noch eine Folge und so, das war auch so ganz nebenbei immer und man hat viel gelacht und irgendwie und dann gab es Kuchen und Cola und das Arbeiten war eigentlich mehr so, ja, irgendwie so machen wir sind ja alle nur hier.
Familienausflug.
Weil wir Spaß haben.
Genau.
Und so war es ja auch.
Aber sag mal, André, dein Einstieg bei Europa dann und im Studio Curtin, der ist ja so ein bisschen sagenumwoben. Ich habe da so verschiedene Stories gehört. Magst du noch einmal kurz erzählen, wie du eigentlich genau dazu kamst? Wie hast du dich beworben? Hast du geklingelt? Wie fing das an?
Wollt ihr das wirklich wissen? Das ist so ein bisschen...
natürlich. Doch, erzähl.
Ich habe das also, sag ich mal, gefühlt schon 150 Mal erzählt.
Aber nicht im Bobcast.
Jetzt kommt die Bobcast.
Oh ja, nicht im Bobcast. Aber die Leute, die Nerds, die von Anfang an jetzt so die 50-Jährigen, vielleicht der über 50-Jährigen, die sagen, oh, jetzt kommt ja wieder diese alte
Leier
raus.
Weißt du, was der Trick ist? Du erfindest jetzt was Neues dazu. Einfach.
Ja.
Nein, das also, machen wir ja auch ständig.
Ich kann es in Telegram-Form eigentlich machen.
Ja.
Ich bin schon, wie du, Andreas, früh schon ein Europa-Nerd gewesen. Hab schon mit dem Wirtshaus im Spessart angefangen. Hab mir die Platten damals auf dem Flohmarkt gekauft und war in dieser Welt komplett irgendwie, gefangen. Und das war für mich eine Parallelwelt, wo ich dachte irgendwie, das ist keine Parallelwelt, sondern irgendwie auch meine wahre Welt.
Das ist die echte Welt, natürlich, genau so habe ich das gesehen.
Oder sagen wir mal so, ich dachte, mein Wunsch und mein Traum war immer letztendlich diese Parallelwelt zu meiner echten zu machen.
Die zu betreten.
Ja, die zu betreten, nein, nicht nur zu betreten, sondern auch mit dran zu werkeln und es zu produzieren und zu machen.
Ja.
Ich habe schon mal erzählt, dass ich dann damals auch in der Schule erzählt habe, irgendwie als wir nach unserem Berufswunsch gefragt wurden, habe ich gesagt, ich möchte gerne Hörspiele machen. Und dann wurde ich ja nach vorne gerufen zum Lehrerpult und da führte mich die Lehrerin vor, das war damals die Frau Reimers, die Frau von den CDU-Abgeordneten Stefan Reimers hier in Hamburg. Und nachdem ich dann nur meinen Berufswunsch irgendwie geäußert hatte oder vorgestellt hatte, ich möchte gerne Hörspiele machen, dann sagte sie, so gut, dass du das mal sagst, André, hier als gutes Beispiel, irgendwie jetzt habt ihr einen Berufswunsch gehört und es ist ein ganz klarer Berufswunsch, mit dem André, wenn er ihn wirklich verfolgen sollte, scheitern wird.
Ach du liebe Güte.
Nein. Und Schiffbruch allein. Und dann fing die ganze Klasse an zu lachen. Ich hatte aber damals so einen starken Willen und so einen starken Charakter, dass mich das überhaupt nicht tangiert hat. Und ich habe gedacht, dir werde ich es zeigen oder ich werde es euch allen zeigen, die ihr eben jetzt gelacht habt. Und ich habe dann auch zu Hause, ich weiß schon immer, ich habe irgendwie selber Hörspiele verfasst, eigene Bücher geschrieben, Kurzgeschichten verfasst, die auch in der Schule verkauft. Fortsetzungsgeschichten mit Vorliebe, weil ich wusste dann irgendwie, dann kann ich die nächste Folge schon morgen weiterverkaufen, weil die wollen alle wissen, wie es weitergeht.
Gut. Ach, Fortsetzungsgeschichten, das ist ja toll.
So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin dann, angefangen hat, sich 14, 15 daher Gedienende zu kontakten, weil ich wusste auch, dass sie in Hamburg ist. Und da hinten stand ja auch drauf, Miller International, Schallplatten GmbH, Quickborn bei Hamburg. Und deswegen war es auch im Telefonbuch, standen früher die Adressen auch drin, Agnesstraße 16 unter Heike-Diene Körting. Ja, und dann habe ich sie kurzzeitig angerufen. Ich war früher eigentlich ziemlich ungern. Ich habe auch Helga Feddersen früher angerufen und irgendwie alle in...
Stand auch im Telefonbuch.
Die standen alle früher im Telefonbuch. Und Gisela Trove angerufen, ob ich sie mal besuchen darf. Und wurde sie also das
auch deine Lieblingssprecherin, Marianne Kehlau,
stand leider nicht dran. Die stand leider nicht drin. Hätte ich das gewusst, sie stand unter Klipstein drin. Aber das habe ich jetzt von Heike Diene erfahren, nachdem ich Heike Diene dann auch eher näher kennengelernt habe. Naja, jedenfalls wollte ich dann einen Vorsprechtermin haben zum Vorsprechen. Ja, sie sagt, ja, da komm doch mal übermorgen einfach vorbei, ganz spontan. Und ich bin dann überspielen, klingel einfach so nach 16 Uhr und so. Dann habe ich dann das natürlich auch gemacht. Und ja, da war ich das erste Mal im Studio und habe dann auf dem Studiotisch ein Manuskript liegen gesehen, die drei Fragezeichen und die silberne Spinne, Folge 24.
Super.
So, und dann lag daneben noch die ausgedruckte Rolle, also auf zwei DIN A4-Seiten mit einer Büroklammer, also aussortiert, von der Britta. Das war so eine, weil ich das Buch natürlich schon gelesen hatte. Ich habe früher alle Bücher sofort vorab, immer schon, wenn die erschienen sind im Buchhandel, mir gekauft und wollte sie vorlesen, bevor sie als Hörspiel rauskam. Damit ich quasi schon gleich hören konnte, irgendwie, wie man sowas, was gekürzt wurde, oder wie H.G. Francis, das irgendwie, wie man das halt machen muss, wenn man eine Buchbearbeitung macht.
Mhm.
Das habe ich also mir damals schon dann versucht abzugucken oder zu lernen oder, naja, auf jeden Fall wusste ich dann irgendwie, ah, das ist die Britta, und dann sagte sie, ja, hallo, André, guten Tag, und wie auch immer, und da liegt schon eine Rolle, das ist die Britta, und dann meinte ich, ja, das ist doch aber in der Buchvorlage ist das doch eine Frau, und ich bin doch aber ein Mann oder ein Junge da, wie auch immer, ja, ist doch ganz egal, mach jetzt einfach, leg mal los. Nun gut, ich habe dann mit Inbrunst die Rolle gesprochen, war auch völlig überzeugt davon, dass irgendwie ich jetzt ab Zukunft immer gebucht werde und für alle Haupt- oder Nebenrollen irgendwie auch in Zukunft meine Hörspielkarriere damit irgendwie gesichert
ist
war.
Ist das dass süß, ja.
Der Knallschuss war. Naja, und habe dann die Britta mit voller Inbrunst irgendwie dann die Ballonrufe da denn Luftballons bringt Glück, kommt hier alle her, lasst sie hoch in die Wolken fliegen und. Und dann brach sie plötzlich ab. Dann hieß es halt, Moment mal. Dann sage ich, ja, ach, ist das, kennst du Heike Diene, weißt du, ach, gleich spontan und ehrlich, weißt du, ach, ist das schade. Sag ich, ja, wie, was ist so schade? Ja, dein Akzent. Sag ich, welcher Akzent? Ja, man, dein Hamburger Akzent. Sag ich, ja, was ist
denn? Du klingst ja wie ein Berliner.
Ja, jedenfalls sagt sie, du, das ist ein ganz großes Problem, alle Akzente, aber gerade der Hamburger ist der unbeliebteste von allen irgendwie.
Das kann nicht stimmen.
Das kann ich leider nicht benutzen, das können wir nicht einsetzen, das mögen die alle nicht.
Und ist da für dich eine Welt zusammengebrochen in dem Augenblick oder wie hat sich das angefühlt?
Ja, zwei Sekunden, dachte ich, ist der Boden weggesagt und dann dachte ich, Moment mal, das ist ja jetzt nicht alles, was ich kann. Und dann fällt es mir natürlich, ja, weil ich ja wusste, was ich habe, ja irgendwie so x Hörspiele selber zu Hause auch schon besprochen, auch selber, ich habe ja auch selber schon die Hörspiele, ich habe komplett die Hörspiele mit verteilten Rollen, jede Rolle irgendwie auch eingelesen und dann mit Musik vertont. Und dann habe ich irgendwie nur gedacht, ja, ich habe aber noch andere Talente und ich würde gerne, dass die Hörspiele hier noch toller klingen und mit durch mein Zutun, ich würde gerne hier mitmachen.
Das hast du ihr gesagt?
Das habe ich ihr gesagt. Und ja, weil ich das ja auch dachte. Ich habe dann irgendwie, ich fand die Sachen ja schon toll und ich fand das irgendwie großartig, aber ich fand irgendwie, dass es noch an einigen Stellen Verbesserungsvorschläge gab, die mich dann irgendwie auch zum Teil gestört haben. Zum Beispiel fand ich immer, dass dieser Papagei irgendwie zu schnell weggezogen wurde. Oder ich habe als kleiner Junge schon gehört, dass der immer jemand zu früh oder zu spät den Papagei weg oder hochgezogen hat. Und das fand ich irgendwie doof, wenn ich das als Jugendlicher schon selbst gehört habe, dachte ich, dann werden das auch andere Kinder, das muss man doch irgendwie, das sollte man besser vermeiden in den nächsten Produktionen. Deshalb könnte ich doch da mitsitzen und auf solche Sachen nur achten und dann vielleicht mal kurz den Finger irgendwie so heben und sagen, halt,
wie
Moment.
Wie hat Heike Diene denn da reagiert? War sie da
das offen hab ich für? Nein. Was ich jetzt hier ausplaudere, das irgendwie habe ich ja noch niemandem erzählt. Und das war ja auch nicht, ich hätte niemals den Traut gehabt, ihr das irgendwie zu sagen mit den Papagei oder wie auch immer. Aber es war ja, ich sag's jetzt ja auch nur, weil ihr mich so fragt, weil das ja auch mein Beweggrund war. Zu ihr ins Studio zu gehen. Ich wollte ja nicht sagen, hier, ich mache jetzt Regie weg, sondern ich wollte eigentlich so als Stichwortgeber oder Vorschläge machen. Genauso auch mit der Musik. Manchmal hatte ich irgendwie bei den Fragezeichen irgendwie so, oder bei den ganzen Hörspiel-Tricks, ich habe ja alles gehört. Ich habe alles gekauft, was da veröffentlicht wurde, die ganzen Jahre vorweg, ab meinem 8. Lebensjahr. Und manchmal auch, wenn ich nur Geld hatte für 4, dann habe ich dann auch mal die 5. Kassette mit Stibitz und so. Also nicht zum Nachmachen, wenn ich hier ganz jüngere Leute hören könnte, das würde ich heute, mache ich schon seit 40 Jahren oder 50 Jahren nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war ein richtiger Hörspiel-Junkie. Deswegen erzähle ich nur das. Naja, und dann manchmal fand ich auch, ich habe auch nebenbei dann auch gehört, dass ich fand, Moment mal, die Musik, die da eingefahren wurde, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das irgendwie Andy Beuermann gemacht hat, hinterher die Musik dann nach der Abmischung. Okay. Naja, stand ja künstlerische Gesamtleitung. Und da habe ich mir irgendwie schon irgendwie gedacht, naja, irgendwas macht der ja irgendwie, wie auch immer, ich hatte es nur irgendwie geahnt, dass der das vielleicht für die Musik, die Einmischung zuständig sein könnte. Hat sich dann auch dann bewahrheitet oder herausgestellt, dass dem so ist oder dem so war. Und naja, jedenfalls das mit dem Papagei war ein Grund. Und dann fand ich irgendwie auch, dass mir hin und wieder aufgefallen war, dass die Musik nicht passte. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwie so ganz spannend wurde, ich weiß zum Beispiel, es war bei dem Teufelsberg so die Szene, wo die da in der Höhle waren und da kommt irgendwie dieser Ben Jackson irgendwie, hallo, und dann kam plötzlich irgendwie so, dass ich dachte, Moment mal, das muss doch jetzt ein Irrtum sein. Die Musik sitzt doch hier an der falschen Stelle. Weil das sonst ja immer gesessen hat meistens. Das war ja super, auch die Musik und so. Aber es gab dann einige Stellen, wo ich dann auch dachte, Moment mal, das muss man herauskriegen, wie das ist, oder man muss in Zukunft verhindern, dass so etwas passiert. Also mich hat das total rausgerissen damals. Mich hat auch rausgerissen bei der schwarzen Katze, dass da irgendwie so da am Schluss, ich meine, das war ein super spannendes Hörspiel. Ich habe das früher auch als Kinderthriller irgendwie gesehen. Und dann kommt irgendwie am Schluss, war die Schlussmelodie.
Das hat dir einfach nicht gefallen, ja.
Also ein bisschen wie beim Kasper-Theater für so Kleinkinder, die eigentlich noch viel zu klein sind, um die 3 Fragezeichen hören zu dürfen. Also ich fand das irgendwie, naja, auf jeden Fall, das war mein Grund, dass ich, dann dachte ich, okay, wenn das mit dem Sprechen jetzt wegfällt, also meine Sprecherkarriere ist damit, wurde schon an den Nagel gehängt, dachte ja, Moment mal, ich musste eigentlich, also gibt's noch einen Grund hier zu bleiben, eigentlich noch einen viel wichtigeren, irgendwie die Hörspiele müssen noch hochwertiger werden. Und das können sie nur, wenn da so ein tolles Genie jetzt irgendwie sitzt und immer, ja, und das mal überhaupt mal meldet, weil viele trauen sich ja gar nicht, sowas zu sagen. Ja. Und ich war schon immer recht mutig, früher, ich hatte nie ein Blatt vom Mund genommen und so, das hat mich dann irgendwie gedacht, irgendwie so.
Und du warst also hartnäckig, auf jeden Fall, ja. Mhm.
Ja, ich war also nicht jetzt in diesem Fall, was heißt hartnäckig, ich bin irgendwie, das war mein, ja.
Leidenschaftlich.
Ja. Leidenschaftlich, oder das war für mich eigentlich ein Unding. Ich habe irgendwie gesagt, also es gibt gar keine andere Möglichkeit, natürlich muss ich hier arbeiten oder ich muss hier irgendwie, ich habe das als meine Bestimmung gesehen. Super. Ich habe überhaupt gerade gedacht, irgendwie so, wenn mir jetzt noch jemand mit einem Anti-Gegen- oder ein Gegenargument kommt, fällt mir schon ein anderes Argument an. Irgendwie. Ich muss oder möchte gerne hierbleiben und ich bin da auch total absolut sympathisch und ich finde, ich sehe auch so niedlich aus. Irgendwie. Meine Nase damals war auch noch nicht so ausgeprägt, so groß wie heute. Also mich wurde damals früher auch mit Mowgli verglichen und deswegen dachte ich, also gibt es doch eigentlich gar keinen Grund, irgendwie eigentlich muss man sich doch um mich reißen und es ging natürlich nur darum. Und ich dachte, ich muss die Heigedine jetzt überzeugen, dass sie ein Genie vor sich stehen hat und wenn sie mich so gehen lässt, dann schnappt ein anderer sich den. Oder eine andere Hörspielfirma den auf jeden Fall. Weil ich wusste ja irgendwie, ich musste was irgendwie oder wollte was mit Hörspielen machen. So bin ich da zu dem Job gekommen.
Und sehr selbstbewusst.
Kann ja auch sagen, du siehst ja auch heute noch niedlicher aus, André, ne? Also so.
Nee,
so
also pass mal auf, jetzt mal ohne Zeit. Man kann mich jetzt einmal hier so drehen und wenn du mich im Profil siehst, also mit so einer großen Nase kann man nicht niedlich aussehen. Vielleicht apart oder wie auch immer, aber niedlich. Ja, oder charismatisch, aber nicht niedlich.
Ja, okay, zum Glück sieht man ja nichts. Das ist ja wirklich so.
Aber sag mal, André, würdest du dann bis heute die Arbeitsweise beschreiben oder die Arbeitsaufteilung zwischen dir und Heike Diener? Also ich war ja auch schon im Studio, man sieht euch da so in trauter Zweisamkeit, aber ihr habt ja schon unterschiedliche Aufgaben, oder?
Ja, also pass auf, ich bin ja immer sehr salopp. Ich finde, ich war auch nie sehr hochtrabend, auch mir selbst gegenüber nicht. Du sagst zwar, ich bin selbstbewusst, aber ich habe immer alles das, was ich auch früher, wenn ich diese Geschichten geschrieben habe als Kind schon oder als Teenager oder wenn ich auch Hörspiele selber besprochen habe oder auch als ich im Studio saß, ich habe jetzt nie irgendwie gedacht, ich bin jetzt irgendwie neben Heike Diener hier Tontechniker oder ich lerne jetzt Tontechnik. Für mich war das immer so und die Einstellung so, wir basteln hier gemeinsam und wir machen Kunst. Weißt du, wir machen jetzt so, wie man sich in der Schule oder zu Hause hinsetzt und ein Blatt Papier vor sich hat und irgendwie sagt, ich male jetzt ein Gemälde oder mit Wachsmalkreide, ich versuche jetzt ein geiles, tolles Bild zu machen, irgendwie so. So habe ich das hier im Studio auch gesehen. dass ich hier jetzt quasi durch mein Zutun irgendwie, dass wir jetzt hier Kunst machen und dass ich durch mein Zutun das Kunstwerk noch ein bisschen verbessert vielleicht.
Apropos Kunst, André, lass uns doch jetzt gleich mal hier in ein Kunstwerk reinhören, nämlich in eine Szene aus Die Rache des Tigers.
Entschuldigen Sie, können wir bezahlen?
Aber ja doch, hat es den Herrschaften denn geschmeckt?
Die Cola war vorzüglich.
Ja.
So, das waren dreimal Pommes frites und drei Cola. Das macht's $11.20.
Hier, stimmt so.
Danke.
Sagen Sie, können Sie uns sagen, was da draußen eigentlich los ist?
Natürlich. In 3 Minuten beginnt das Richtfest für den Vergnügungspark.
Hey, was für ein Vergnügungspark?
Die Herrschaften sind wohl nicht von hier?
Nein. Oh, doch. Aber ich habe wirklich noch nie etwas von einem solchen Park gehört.
Dann könnt ihr wahrscheinlich auch nichts mit dem Namen Mitchell Milton anfangen. Er ist ein großer Mann und will hier auf dem Gelände des alten Zoos von Rocky Beach einen Vergnügungspark bauen. Mit allen Schikanen.
Mr. Milton?
Ja, ihm gehört auch dieses Restaurant hier.
Bedienung!
Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr für euch. Seht euch doch mal da draußen ein bisschen um.
Gern, danke.
Danke.
Kollegen, wer von euch war schon mal bei einem richtigen Richtfest?
Schmeißen die da nicht eine Flasche Champagner an die Wand?
Richtig, Peter, wie bei einer Schiffstaufe.
Na, dann kommt!
Ja, ich habe es ja vorhin schon erzählt, André, das Buch fängt ja wirklich ganz anders an, nämlich Peter, der einen Affen imitiert. Hättest du das eigentlich gerne drin gelassen, aber musstest dann aus Zeitgründen eliminieren, weil die Freundinnen da ja auch auftauchen, das wäre so ein bisschen zu viel gewesen und man hätte relativ schnell zu diesem Bombenanschlag kommen müssen, oder wie war das? Kannst du dich noch dran erinnern?
Naja, also es ist ja so gewesen, dass Frau Waldhofer, die hatte ja schon einige Bände zuvor quasi den Start gemacht von den deutschen Autoren.
Ja.
Und ich hatte ja eben auch schon erzählt, dass ich mir so letztendlich alle Bücher vorher wirklich so aus den Buchhandlungen irgendwie gekauft hatte und vorher gelesen hatte. Und ich fand dann, als denn diese Ära mit ihr begann, als ich die gelesen habe, ich fand, die waren eigentlich ganz gut geschrieben. Und ich fand nur, mir fehlte absolut das amerikanische Flair. Mhm. Und ich fand, was abhanden gekommen war, war dieses, ja, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie in Rocky Beach befinde. Und weil auch so ganz neue Ausdrücke waren, irgendwie die drei Fragezeichen hielten Kriegsrat und irgendwie so. Und es war irgendwie so, also ich fühlte mich letztendlich irritiert. H.G. Francis hatte ja die ersten Fassungen noch Bearbeitung geschrieben. Ich bin da ja dann erst quasi dann eingestiegen mit der Rache des Tigers und habe dann aber gedacht, als ich das dann gelesen hatte, dieses mit dem Flur und den Hintern zeigen und so, das ist überhaupt nicht drei Fragezeichen-like. Das ist auch nicht Studio Europa-like. Das ist auch nicht Kinder-like. Und viertens kam noch ganz wichtig hinzu, wir hatten damals eine Katze und die hat die Flöhe sich im Sommer eingefangen. Und wer weiß, wie abartig und horrormäßig Flöhe sind, finde das auch
absolut
überhaupt nicht witzig. Wer einmal, wenn du einmal barfuß über einen Teppich gehst und dann hast du 20, 30 Dingern an den Beinen und dann schreist du und hüpfst du nur ab und versuchst irgendwie die Dinger irgendwie so loszuwerden. Also ich fand das auch überhaupt nicht lustig und ich glaube sowieso, und dann war ich mir auch noch ganz sicher, dass das niemand durchgehen lassen würde, dass Peter seinen Hinterteil zeigt. Und aber ich habe das Gefühl, dass er das irgendwie von bei Frau Waldhofer, denn es kam ja später bei Schüsse aus dem Dunkeln, nochmal so eine Szene, wo Peter irgendwie über den Laufsteg, geht und sagt, ich habe den ausdrucksvollsten Po von uns dreien. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, ja wohl jeder mit dieser tollen, supergeilen Stöhnmusik im Hintergrund. Und da habe ich mich dann ausgetobt als Text und auch mit der Musik im Hörspiel, aber da habe ich es weggelassen, auch noch zu guter Letzt, auch noch aus Platzgründen.
Die Szene mit dem Kellner, den spricht ja ein Thomas M. Stein und bei dem Namen denkt man ja sofort, wegen BMG natürlich kurz, das ist doch jetzt nicht etwa dieser Bertelsmann-Chef Thomas M. Stein, der auch bei DSDS am Anfang da in der Jury saß, hat ja dann glaube ich auch Popstars gemacht oder sowas, das ist aber ein anderer, das ist Namensvetter von diesem Thomas M. Stein. Ich konnte über den gar nichts finden, weißt du, wer das war?
Nein, ich habe ja eben auch nochmal in das Hörspiel jetzt vor unserem Treffen hier oder unserem Gespräch irgendwie nochmal in das Hörspiel komplett einmal durchgehört und ich habe dann im Inlay der Kassette gesehen, bin genauso über diesen Namen gestolpert und habe dann aber irgendwie nochmal zurückgespult. Nee, der hat eine andere Stimme, das ist der nicht.
Das ist ein anderer.
Nein, das ist ein anderer und ich glaube, manchmal war das dann auch nämlich noch so gang und gäbe, wenn jemand mehrere Rollen auch gesprochen hat, der auch in diesem anderen Produktion, also die zeitnah waren in den Folgen oder in Parallelproduktionen, das dann einfach im Skript halt gediente notiert hatte, Pseudonym, Ausrufezeichen. Und da hatte dann die damalige Frau, damals war es noch Frau Ballheimer, glaube ich, ja, die durfte sich dann diesen Namen ausdenken. Und die hatte halt diese tollen Ideen, so wie Thomas Stein. Mich hatte sie ja damals irgendwie, mich hatte sie ja damals für meinen Pseudonym, hat sie dann sich für Michael Lampe entschieden. Ich glaube, dann gab es einen Peter Bügel oder wie auch immer, bis ich dann irgendwie drauf bestand, bitte einen noch ein Messer auch, draus zu machen.
Hat die sich auch Pamela Punti ausgedacht? Oder?
Nee, das war Heike Diene, glaube ich, selber.
Das war Heike Diene selbst und wie Bert Brack, das war Andy auch selbst.
Okay, genau. Und wahrscheinlich ist auch der Grund, dass man relativ schnell zum Punkt kommen will bei diesem Richtfest, wo dann die Explosion kommt und wir auch irgendwie dann Milton Mitchell kennenlernen. Hier auch ja Holger Malig.
Ja.
Genau, noch als vor Reynolds Einsatz.
Vor dem Cotter Einsatz, nicht Reynolds.
Vor dem Cotter Einsatz.
Ja, ich finde das ganz gut, wenn man auch mal sieht, dass Kai Schwind singt. Dass ich mich besser auskenne als Kai Schwind.
Genau, das
kann man ruhig mal hören. Keiner kennt sich besser aus als Bob Andrews. Ja, in Gefahr im Verzug war Holger Malig noch Jim Bernardi mit amerikanischem Akzent.
Ja.
Und jetzt noch nicht, und darauf kommen wir nämlich auch zu sprechen, noch nicht Inspektor Cotta, der hier ja auch mitspielt, aber noch nicht von Holger gesprochen wird.
Nee.
Das ist ja auch eine interessante Frage. Warum ist das hier Wilhelm Fricke, André? Jetzt bist du dran.
Das wird Wilhelm Fricke gewesen sein. Ja. Der war doch aber beim Tatort Zirkus war doch auch schon Cotta dran, ne?
Nein, das ist die erste Folge, wo Fricke Cotta ist. In der nächsten Folge Spuk im Hotel ist es nämlich auch Fricke.
Ja.
Und
ja,
in der letzten Folge war es Michael Pülchau.
Alles klar, Michael Pülchau, glaube ich, der konnte nicht. Dann hat Herr Fricke das zweimal gemacht.
Mhm.
Und hier ist es dann häufig irgendwie so, weil wir waren ja, also damals war es ja noch viel schneller. Wir haben damals, wenn wir eine Produktion hatten, die musste schon in 3 Tagen fertig sein und abgegeben werden. Die wurde dann vom Fahrer schnell abgeholt. Und manchmal waren die übers Wochenende, waren die ersten Dinger, die Schallplatten und Kassetten schon gefertigt und konnten ausgeliefert werden. Also heute haben wir einen viel weiteren Vorlauf. Aber das war ja damals noch alles... ich glaube, es war doch noch Miller damals, oder nicht? Bei der Folge. Oder war das schon Bertelsmann?
Ich glaube, das war schon BMG. Deswegen ja auch Thomas M. Stein.
Ja, ganz genau. Doch, dann hast du ja natürlich Logik. Ich bin jetzt irgendwie, ich bin noch beim Piraten gewesen eben.
Ja, ja.
Ist alles richtig. Und auf jeden Fall waren aber manchmal die Schauspieler standen nicht zur Verfügung. Und wir hatten den Cotton dann die Francis, die sind eine Woche irgendwie im Urlaub. So lange konnten wir nicht warten. Schade, Mist, irgendwie auch immer, komm, dann nehmen wir den anderen.
Okay. Ich finde, der passt aber gut hier dazu eigentlich, ne? Also der ist so klassisch maskulin immer, malig und macht es eigentlich so
sehr,
sehr, sehr auf den Punkt.
Werbung.
Andreas, wo bist du denn jetzt auf einmal? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Der war doch eben noch da. Ah! Wow, das ist ja das Originaltelefon aus der Zentrale von Justus, Peter und Bob. Dann mach ich mal lieber den Verstärker an. Hallo?
Ach, Kai, hey, sorry. Weißt du, ich musste eben schnell runter. Der Paketbote hat mein Koro-Paket vorbeigebracht. Ja, und ich möchte nicht, dass er das schwere Paket die ganzen Treppen nach oben trägt, weißt du?
Okay, verstehe.
Na gut, also pass auf, ich mach das schon mal auf. Ach, das ist ja so schön. Weißt du, ich liebe es ja, wenn es ein ganzes Paket voller Leckereien gibt. Und du kannst es gerade nicht sehen, aber ich habe auch deinen geliebten Koro Bio Mandelmus mitbestellt.
Och, das ist aber lieb von dir, Andreas.
Da wusste ich doch, dass du dich freust. Und das Mousse, das passt perfekt zum aktuellen Koro-Motto. Back to your routine. Denn nach dem Sommer ist der September perfekt für das Neu-Durchstarten. Ob Semesterstart, neue Projekte oder einfach wieder mehr Alltag nach dem Urlaub.
Verstehe. Frischen Schwung in die Alltagsroutine bringen.
Mit neuen Koro-Produkten.
Toll, da schmeckt das Müsli gleich nochmal besser, wenn jetzt was Neues drin ist.
Ja, darum gibt es neue Highlights. Und die habe ich mir gleich alle bestellt. So, also, was haben wir hier? Ja, das hier zum Beispiel. Die neuen Bio-Cookie-Peanut-Chocolate-Chips. Weißt du, es ist ja so, im Herbst werde ich wieder viele Hörbücher einsprechen. Und das ist genau der schnelle Snack für stressige Tage.
Super, dann schaue ich auch gleich mal nach, welche neuen Booster ich so finde.
Genau, bestellt eure Lieblingsprodukte auf www.koro.com.
Und sag mal, du hast doch für die Koro-Bestellung bestimmt noch einen Rabattcode, oder?
Natürlich, gebt einfach Bobcast ein und ihr bekommt 5%. Ein Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Prima, dann komm jetzt mal wieder hoch und lass uns weiter Bobcasten.
Alles klar, ich bin gleich da. Mann, ist das lecker.
Werbung Ende.
Punkt. Jetzt kommen wir übrigens noch zu einer Besetzung und da wollte ich dich fragen, André, war das deine Idee, jetzt hier Janina Richter zu besetzen? Wir hören mal ganz kurz rein.
Oh, die Bedienung aus dem Zoo-Restaurant.
Darf ich reinkommen?
Treten Sie ruhig näher, meine Dame.
Und? Was können wir für dich tun?
Entschuldigt, dass ich hier so einfach reinplatze. Aber der Mann da draußen mit dem Schnauzbart hat gesagt, wo ich euch finde.
Das ist mein Onkel Titus.
Und ich bin Ann Baxter.
Grüß dich, Ann. Ich bin Justus Jonas. Das ist Bob Andrews.
Hallo.
Und der Junge da hinten am Mikroskop heißt Peter Shaw.
Ah ja.
Hallo.
Wie hast du uns denn überhaupt gefunden?
Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber ich bin dir gestern Nachmittag vom Restaurant heimlich gefolgt.
Was?
Gefolgt? Was führt dich denn zu uns?
Ihr interessiert euch doch für Milton, oder?
Ja, kann schon sein.
Naja.
Mitchell Milton ist ein elender Leuteschinder. Ich hätte es euch schon gestern gesagt, aber ich werde beobachtet.
Wieso das denn?
Alle Mitarbeiter in Miltons Betrieben beobachten sich gegenseitig. Gespräche im Restaurant mit den Gästen über das Notwendige heraus sind verboten. Natürlich darf niemand erfahren, dass ich bei euch war. Sonst fliege ich sofort. Aber ich brauche den Job, obwohl er so schrecklich ist.
Natürlich. Und ich kann euch ganz genau sagen, warum. Es gab ja früher auch neben den Fragezeichen und TKKG-Welten und Fraktionen gab es ja auch eine Fraktion oder zwei Fraktionen, Dallas und Denver Clan.
Richtig.
Und so, das waren die zwei Parallelen. Die zwei parallelen Sendungen. So, und ich habe irgendwie selber ich war Team Dallas natürlich, aber meine Schwester war Denver Clan und sie hat das dann irgendwie auch immer geguckt. Ich habe das aber nur, wenn akustisch mitbekommen. Und ich habe dann irgendwie diese Stimme, bin ich aufmerksam geworden. Mhm. Und irgendwie, dann als ich sie dann gesehen habe, muss ich es erstmal verarbeiten. Das war, finde ich, weil diese Sammy Joe, das war so eine Barbie-Puppe, das war irgendwie so alles so künstlich, fand ich. Aber ich war schon fasziniert,
wie sie die
Stimme so toll gesprochen hat.
Aber wisst ihr, wer noch von Janina Richter gesprochen wurde?
Nein.
Ronja Räubertochter.
Ah, das habe ich nie gesehen.
Ja, okay. Ich warte immer noch auf einen Anruf von Janina Richter, denn ich habe ja mal ein Buch über die Fernsehserie Friends geschrieben wir wollten da auch ein bisschen über die Synchronfassung reden und Janina hat die Synchronfassung von Friends gemacht.
Und das Dialogbuch geschrieben.
Genau, ja. Die Dialogbücher und Regie. Und es ist ja sehr umstritten, wie gut jetzt diese Synchronfassung von Friends ist. Das hat ja in Deutschland nie so richtig funktioniert und da habe ich versucht mal mit ihr Kontakt aufzunehmen, aber ich glaube, sie wollte da nicht so wirklich drüber reden. Aber
sie hatte keine Zeit.
Sie war ja Ann Baxter. Und
ja, genau.
Natürlich viel beschäftigt. Wenn wir mal bei den Sprechern bleiben hier noch, ich bin ja ausgerastet vor Jubel und habe in die Hände geklatscht, als Wolfgang Völz plötzlich auftauchte. Und ich finde, da müssen wir jetzt mal reinhören in eine Stelle. Da sind die drei Fragezeichen dann nämlich mitten in der Nacht im Restaurant im Kühlraum gefangen, entdecken da besagtes Gammelfleisch und wollen gerade wieder raus und dann kommt heimlicher nächtlicher Besuch.
Taschenlampe aus. Da kommt jemand.
Ja, ja, ja.
Verdammter Mist. Wir sitzen in der Falle.
Kotelett oder Schnitzel? So oder so. 10 Minuten können wir essen.
Kotelett.
Schnell. Wir müssen uns im Kühlraum verstecken.
Los, komm.
Nicht zustarten,
bitte. Nicht zustarten.
Ich bin doch kein Idiot. Leise jetzt.
Du entschuldigst mich. Nimm doch schon mal im Restaurant Platz.
Wenn dieser Typ sich seine Koteletts hier aus dem Kühlraum holt, werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Wir haben Glück. Er nimmt das Fleisch aus dem Kühlschrank.
So, also Wolfgang Völz, natürlich der Knaller, der hier als Bösewicht besetzt ist, was er
Tim
auch
Portland,
toll,
ja,
toll macht. Und so, jetzt, lieber André, wir haben ja, das ist eine Art Sport hier im Bobcast, das ist unser akustisches Wo ist Waldo, wo ist André, deine Sprechereinsätze, das Kotelett hier, das ja, bist doch du.
Obwohl es eigentlich Fred Hall sein müsste.
Wie kommst du denn darauf?
Ich hab dich sowas von im Ohr. Ja, genau, es soll ja Fred Hall sein. Ja, hier
was
an
ist da schiefgelaufen, André? Erzähl doch mal.
Also erstmal muss ich sagen, es ist ja so, ich könnte niemals einen Banküberfall machen, weil man mich aufgrund meiner Nase im Profil sofort wiedererkennen würde. So hat er ausgesehen beim Phantombild. Genauso ähnlich, ich könnte auch niemals einen Presseanruf machen, weil ein Kai Stimmt. jeder mich sofort an der Stimme erkennen würde, weißt du?
Und ich das ist noch doch versucht, Goodwin.
Ja, genau. Ja, ich habe versucht, das Kotelett so zu sprechen, dass man es nicht erkennt.
Ja, aber es ist natürlich nicht funktioniert.
Es ist natürlich so wie üblich, wenn Minninger einspringen muss, dann war kurz vor Ultimo, also bei der Endabmischung oder ja, fehlte dann der Satz und manchmal fehlte nur das Wort, manchmal fehlen ganze Sätze, manchmal fehlen auch Absätze und dann werde ich dann rangeholt, da muss ich ran.
Genau, aber das ist immer toll. Ich finde das super, immer zu gucken, wo taucht André auf? Moment, sofort erkannt. Ja. Manchmal nur im Hintergrund, manchmal vorne.
Also ich muss sagen, ich habe mich seitdem, ich damals mich vorgestellt hatte im Studio, mir gesagt wurde, der Hamburger Akzent ist überhaupt nicht beliebt, mich nie darum gerissen, irgendwas sprechen zu wollen und habe den Daumen hochgehoben oder irgendwie wie auch immer. Ja, das mache ich. Es war immer wirklich so als Notnagel, habe ich dann hergehalten und habe dann immer nur gedacht, oh, hoffentlich war das Kind, das klang das jetzt nicht so hamburgisch.
Nein, das
aber
ist,
bei Kotelett dachte ich, kann nichts passieren.
Nein, du André, pass auf, das ist ja so schön, dass wir dich gerade dabei haben. Hier gibt es noch eine andere Szene, die ist kurz vorher, die haben wir jetzt vergessen, aber ich muss sie ansprechen. Da taucht nämlich ein Begriff auf, den musst du mir erklären. Wir hören mal rein.
Macht aber nicht zu lang. Hier, fang.
Danke. Welcher ist es denn?
Der Große mit dem Nupsi dran. Sei aber vorsichtig.
Ja, sind wir immer.
Was ist ein Nupsi? Also steht übrigens nicht im Buch, ja, das scheint eine Wortkreation von dir zu sein. Das ist sowas wie, denke ich mal, Pinökel oder ist es ein Böppel? Was ist das?
Das ist so eine Mischung zwischen einem Pinökel, einem Familienbenutzer oder einem Dödel. Also pass auf, das Ding war so. Ann Baxter hat doch ihren Schlüssel rausgeholt. Hier, ihr kriegt meinen Schlüssel. Mhm. Und ich habe beim Schreiben gedacht, Moment mal, niemand hat doch seinen Arbeitsschlüssel als einzelnen Schlüssel, sondern den hat er drin, trägt er doch am Bund. Weil jemand würde mich fragen, wieso hat sie denn ihren Arbeitsschlüssel da separat irgendwo liegen? Das ist doch Quatsch. Und dann habe ich dann gedacht, okay, dann hat sie den am Schlüsselbund dran, dann wirft sie ihm zu. Aber dann kam natürlich die Überlegung, Moment mal, sie muss doch denn sagen, um welchen Schlüssel es sich handelt. Ah, dann habe ich gesagt, okay, das kann ja nur so sein, wenn sie sagt, sie muss ja sagen, irgendwie ist es der und der Schlüssel. Und für mich ist dieses Nupsi, müsst ihr euch so vorstellen, das ist so eine Gummikugel, die da irgendwie so dran ist, mit der man dann auch so spielen kann, die man so drücken kann, die so ein bisschen nachgibt, keine Piepsgeräusche macht.
Ein Anhänger.
Aber so,
okay.
Ja, es ist ein Anhänger, aber so in meiner Vorstellung war der aus Gummi und man konnte den drücken und der hat sich, ihr kennt doch das von Loriot, wo man immer so reindrückt, ne? Den Familienbenutzer. So ein Ding war das. Auf jeden Fall, der Nupsi musste herhalten, weil die erklären musste, welcher Schlüssel gemeint ist.
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das total gefeiert. Ich kannte das Wort nämlich. Ich hatte mal, als ich noch beim Hessischen Rundfunk gearbeitet habe, gab es eine Technikerin und die hat ganz viele so Worte verwendet, immer über solche Knöpfe und so Pömpel, Schnäbbel. Und auch Nupsi, die sagte auch, hier, mach mal das, zieh mal den Nupsi hoch. Und deswegen dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Geil, das Wort Nupsi kommt hier vor. Und ich habe mir schon gedacht, das ist eine André-Kreation. Dass
ja,
das
aber
nicht,
Kai, sag, verrate mal, was war denn in deinem Fall Nupsi?
Das war auch so eine wie so eine
auf Schlüsselring, auf einem,
ja,
dachte
also
ich.
Auf einem, ja. So eine Plastikkugel auf einem Regler drauf.
Ja.
Und die sagte, also eine Erhöhung. Und die sagte dann, zieh mal an dem Nupsi. Zieh mal, das ist das Nupsi vorne.
Ja.
Ich weiß nicht. Ist vielleicht ein vielfältig deutbarer Begriff. Aber natürlich sensationell, dass der hier vorkommt. Sag mal, eine Sache würde mich auch mal interessieren. Ich habe total gejubelt, als die drei Fragezeichen dann nachts nach diesem Restaurantbesuch fliehen. Sie entkommen ja und dann in der Telefonzelle stehen und Morten anrufen. Und ich dachte, yes, Morten kommt, super.
Jetzt
und
kommt die dann, Szene. Oh Gott,
genau,
ja, das ist der Wahnsinn.
Ist das echt so ein bisschen schräg, was da unser Morten macht? Ich glaube, wir sollten da mal reinhören.
Habt ihr übrigens schon Fred Hall kennengelernt?
Nie gehört. Wer ist das?
Wie es der böse Zufall will, ein entfernter Vetter von mir. und außerdem die treibende Kraft in der Bürgerinitiative. Ich bin zwar mit ihm über zwei Ecken verwandt, aber ich mag ihn nicht besonders.
Und warum nicht?
Ich kann mir nicht helfen, aber Kerle, die von morgens bis abends Müsli fressen, nur in Sandalen herumlaufen und so tun, als wäre die Welt gerettet, wenn sie ihre Stromrechnung um 20% drücken. Also solche Kerle kann ich einfach nicht ausstehen.
Und so einer ist Fred Hall?
Genau. Ich kann ihn nicht leiden. Obwohl die Welt vielleicht wirklich gerettet würde, wenn es von dieser Sorte ein paar Millionen mehr gäbe.
So. Ihr lieben André, Andreas, das ist doch nicht unser Morten, oder?
Nee, also das ist also, ja irre. Da habe ich mich wirklich so geärgert, ich habe mich richtig aufgeregt. Das steht ja genauso im Buch von der Weidhofer, obwohl Morten da sagt, Müsli essen. Aber ganz ehrlich, für mich macht die Weidhofer da wirklich die Figur komplett kaputt. Das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter und ist auch überhaupt nicht seine Sprache.
Also aber Mego, entschuldige, dass ich dir jetzt reingrätsche. Ich bin ganz anderer Auffassung als du, denn sonst hätte ich es da gar nicht reingenommen oder ins Hörspiel übertragen.
Jetzt bin ich mal gespannt, okay.
Und ich finde, es ist doch dem Verwandter, über den er spricht.
Genau. Ja, also, natürlich,
ja,
klar.
Und es ist Familie. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es dann plötzlich so von diesem Vornehmen irgendwie, wie auch immer, wenn die Familie jetzt irgendwie da reingrätscht und man äußert sich irgendwie, ich finde, dass er da plötzlich seine private Rolle ausrutscht.
Ja, aber die private Rolle, die man da plötzlich kennenlernt, das ist nicht das, was du mit Morten verbindest, weil ich finde, Morten wahrt immer die Contenance, ja. Der ist per se sehr verschwiegen in seiner Funktion als Chauffeur und der wird nie persönlich. Das macht ihn ja zu der Figur Morten, die wir alle so lieben, und dieser Morten würde sich niemals, meiner Meinung nach, so abfällig und intolerant äußern. So ist sein Charakter auch nie angelegt worden. Der steht, finde ich, Morten fast wie der Erzähler immer über den Dingen. Es muss ihm ja nicht immer alles gefallen, aber ich denke mal, Morten ist so ein Typ, der wertet nie. Höchstens im äußersten Notfall, und dann macht er das auch immer mit Stil und nie von oben herab. Und was die Weidhofer da geritten hat, das möchte ich gerne wissen, denn finde ich ganz schlimm, finde ich das auch im Buch, was die Weidhofer geschrieben hat, der abschließende, anbiedernde Satz in dem Kapitel, da steht wirklich, Justus wusste, dass Morten wusste, dass die drei Fragezeichen über Müsli verzehrende, energiesparende und überhaupt umweltbewusste Mitmenschen eine ganz andere Meinung hatten. Aber weil es schon so spät war, verzichtete Justus auf eine Erwiderung. Warum macht sie das? Was hat der Leser davon? Jetzt weiß der Leser, dass Morten wahrscheinlich die Republikaner wählen und dass Justus zwar immer eine große Klappe hat, aber wenn es drauf ankommt, nicht mal den Mund aufmacht.
Nee, das muss ich.
Also das ist meine Meinung.
Ich habe eine andere. Ich wusste wiederum, die Fragezeichen, die Buchverkäufe und auch die Hörspielverkäufe, die sind ja rückläufig gewesen. So, und dann haben die ja versucht, nicht nur an neuen Autoren irgendwie da einen anderen Wind reinzubringen, sondern sie wollten auch irgendwie, die Frau Weidhofer wurde gebrieft. Es gab nämlich noch eine separate Serie, die Kosmos rausgebracht hat, die hieß die Öko-Bande. Und es war zu dieser Zeit, war sehr gefragt, oder wie auch immer, wollten die Verlage irgendwie gerne für Öko, das war gerade so ein In-Thema. So wollten die auch bei den Fragezeichen irgendwie solche Sachen, die dann auf den Titel wie giftiges Wasser zum Beispiel oder Dopingmix, das ging irgendwie halt um Öko-Geschichten. Und deswegen hat sie das mit dem Müsli gebracht. Und ich fand nicht, dass das republikanisch ist, wenn man dagegen war, weil ich weiß, es gab früher eine Fraktion oder zwei. Das einen waren so die Popper und die Spießer. Und dann gab es die Ökos, die dann auch mit dem Jutebeutel rumliefen und Müsli fraßen, die Müslifresser.
Okay, das mag das ja alles sein, aber Morten ist nicht die richtige Figur, um ihr genau diese Haltung zu verpassen. Morten ist unantastbar.
Ich finde auch, dass ich bin da ein bisschen bei Bob, wollte ich gerade sagen. Wie heißt du nochmal? Andreas. Das war ja Mitte der 90er und ich fand, da war auch dieses Klischee vom Müsli-essenden Birkenstockträger.
Das war schon längst vorbei.
Kabarett so ein bisschen abgefrühstückt. Ja, also, ich weiß, was du meinst, André. Das ist schon interessant, dass man da so ihn mal die Kontenance verlieren lässt. Das finde ich schon spannend, aber ich war auch ein bisschen geschockt, weil ich ihn da sehr reaktionär fand plötzlich und man so dachte, oh nee, ey, echt nicht unser Morten, der behält
doch. Aber auch ganz interessant, wie Andreas von der Meden darauf reagiert hat, womöglich. Ja. Weil das war wirklich eine ganz andere Sprache. Und vielleicht hat er wirklich so gesagt, ja, okay, gut, ich sag, was hier steht.
Ja, ja.
Oder sagt er wirklich Müsli fressend oder ist das wirklich seine Haltung? Ich fand das sehr interessant, aber es hat mich unglaublich aufgeregt beim Hören.
Moment mal, wann hast du es denn gehört?
Jetzt.
Ach so, was hast du damals gedacht? Das ist ja interessant. Du hast es ja kurz quasi, nachdem ich jetzt die Drehbuchpassung verfasst habe, hast du es ja auch gelesen.
Ja, so, ich habe ja immer nur meine Einsätze gelesen und ich habe innerhalb des Manuskripts habe ich 5 Sätze.
Ich dir
übrigens auch mal sagen will, André, warum habe ich denn hier so wenig?
Es ist immer
das Gleiche. Ja. Jetzt und dann sage ich irgendwann, Moment. Justus erklärt uns gleich alles. Ja, aber
Das habe ich doch mit meinen eigenen Büchern nachher alles ausgeglichen. Ich glaube, ich stimme aus dem Nichts, Signale aus dem Jenseits. Im Band des Voodoo, ich glaube, die fragen diese anderen, wieso hat der so viel?
Ja.
Genau, ja. Also pass auf, ganz nochmal kurz zu diesem Öko-Thema zurück. Und ich würde es heute, pass auf, ich habe ja schon das Gefühl, ich muss mich hier verteidigen, obwohl du hast es ja gesagt, es hat ja.
Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun.
Es hat ja Frau Waldhofer geschrieben.
Richtig, genau.
Ich bin vielmehr, und das wundert mich vielmehr, dass ihr euch darüber nicht wundert, der absolute Oberskandal, finde ich, was von Ökobegriff dieses ganzes Hörspiel ist und was natürlich auch im Buch ist, wie Justus den Inhalt einer vollen Fritteuse nehmen kann und
in ein
Becken gießen kann. Und das wird noch kommen. Und Peter sagt noch, Mensch, also sag mal, das kannst du nicht machen. Und Justus sagt, jeden Tag eine gute Tat.
Ja, da hast du total recht. Absolut. Ja. Aber das macht Justus natürlich auch nur, okay, und das stimmt, er gießt das Fett in den Ausguss, eigentlich ein No-Go, aber das macht er, damit am nächsten Tag nicht mit demselben Fett wieder Pommes zubereitet werden.
Aber ihr wisst, was passiert, wenn man so Fett in Ausfluss.
Natürlich, gab es ja vor kurzem in London diesen Riesenskandal. Fettberge, dieses Frittierfett zersetzt sich nicht. Ist furchtbar, darf man gar nicht machen. Da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen.
Das ist so ähnlich, wenn du Soße Hollandaise in den Abfluss gießt, hast du einen ähnlichen Effekt.
Ja, lecker.
Ja, nochmal so.
Aber dann lasst uns doch mal vielleicht gemütlich weiterziehen zum besagten Müsli-Fresser, zu Fred Hall, den ich auch irgendwie ganz cool besetzt finde. Aber wir hören ihn jetzt erstmal, wie er hier natürlich Müsli-essend die Tür aufmacht.
Ja?
Mr. Hall?
Der bin ich. Na, was kann ich für dich tun?
Guten Morgen. Mein Name ist Justus Jonas. Ich interessiere mich sehr für die Bürgerinitiative und wollte fragen, ob ich mich mit Ihnen kurz darüber unterhalten dürfte.
Ja, aber sicher. Komm doch rein. Das heißt, wenn dich meine Unordnung nicht stört.
Aber nein, gern. Danke.
Leider habe ich nicht allzu viel Zeit. Ich muss nämlich noch gleich in den Buchladen unten in der Covent Avenue. Dort arbeite ich zurzeit, aber eine Viertelstunde habe ich schon. Nimm ruhig auf dem Sofa Platz.
Danke. Moment, jetzt erinnere ich mich. Sie waren doch auch auf dem Richtfest und haben hinter Ihrem Infostand Unterschriften gegen Miltons Vergnügungspark gesammelt, richtig?
Allerdings, was kann ich denn für dich tun?
Ja, interessante Szene. Es ist interessant immer, wie unangenehm das eigentlich immer ist, wenn jemand isst beim Sprechen, ne? Also das finde ich immer, man macht das, manchmal schreibt man das so als Regieanweisung rein, weil man denkt, es ist eine schöne Farbe. Das kann natürlich auch aus der Szene kommt. Aber ich finde es immer so ein Tacken unangenehm zuzuhören, wenn jemand isst vom Mikro.
Na, er muss ja irgendwie diesem Bild entsprechen.
Natürlich, er macht das, ist ja richtig.
Müsli, ja, klar.
Genau, es wird ein bisschen ausgeglichen mit der Mondscheinsonate von Beethoven im Hintergrund. Aber eigentlich eine tolle Figur und ich finde, er macht es auch ganz gut. Frank
klingt ein bisschen, finde ich, wie der junge Uli Mattes. Ja,
genau. Ja, okay.
Der gehört zum Ensemble des Hamburger Improvisationstheaters Hidden Shakespeare. Ja, das macht er gut. Macht auch relativ viel Werbung, Spiegel TV und sowas. Spielt er gut, Frank Thomae.
Ich wollte nochmal sagen, hinweisen irgendwie so auf das Besondere dieser Folge, speziell als ganzes Hörspiel, weil dieses Hörspiel haben wir, die Tonaufnahmen haben noch in der Agnesstraße stattgefunden, als das Haus quasi während der Umzug stattgefunden hat. Das ganze Haus war schon quasi leergeräumt. Nur noch das Aufnahmestudio blieb noch irgendwie bestehen und sollte auch erst als letztes dann rüber in die Roten Baumschüssel gebracht werden, damit man dort dann ganz schnell nahtlos weitermachen konnte. Also das war also quasi das erste Mal. Wir hatten die Sprachaufnahmen waren alle fertig, aber die Geräuschvertonung und die Musikvertonung, die fand dann eine Woche später oder 5 Tage später in der Roten Baumschüssel statt.
Ah, okay. Mhm.
Und wir waren alle noch nicht, vor allen Dingen irgendwie wie das Studium mit der Akustik und so, wie es irgendwie so, wie die Unterschiede warten oder mit was für Problemen wir rechnen mussten. Die Akustik war hier noch nicht so dolle und ich wollte sagen, man hört es auch, weil das ist ganz interessant gewesen, weil diese Demo, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich muss immer dran denken, wenn ich das Hörspiel, wenn ich nochmal reinhöre, diese Demo, wo die dann alle rufen, Rocky Beach, Ade, gute Nacht und dit, das waren ja in Wirklichkeit ja nur drei Leute. Da Barbara Ratt und die von den Golden Girls, wie hieß die andere Dame?
Ursula Sieg.
So, und ich glaube, die waren sogar nur zu zweit. Und dann haben Heike Dien und ich, weil wir gesagt haben, das geht nicht, ist ja keine Demo, uns hier in dem Studio auch hingestellt, auch vor den Mikros, und haben dann aber noch dazu gerufen, Buh und Buh und Buh. Mhm. Und Heike Dien rief dann auch einmal, Buh. Und man hört sofort, dass wir alle hier in einem Zimmer stehen, weil wir so eine Raumakustik haben. Und es ist aber nie jemand, ich habe den jetzt, das steht bestimmt irgendwann in den Kommentaren irgendwo drin, wo auch immer. Es ist auch an mehreren Stellen noch die Raumakustik zu hören. Und das habt ihr gar nicht bemerkt, ne?
Ja, nee. im Buch steht, es sind wirklich nur 10 Demonstranten.
Ja, und aber nicht fand, 2.
Ja, gut, aber die anderen 8 rufen jetzt nicht so laut. Ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig auffällig. Ich fand das gut, es hat funktioniert.
Mhm. Okay, alles klar, gut.
Ganz kurz eine andere Geschichte, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte. Da müssen wir reinhören, das Geräusch der zerberstenden Tür aus massiver Eiche.
Oh je.
So, Achtung.
Gehen Sie zur Seite, ich breche die Tür auf.
Das wird doch nie was. Die Tür ist aus massiver Eiche.
Treten Sie zurück. Na bitte.
So, André, jetzt bist du dran.
Das ist so ein kleiner Jenga-Klötzchen-Turm, der da zusammenbricht.
Aber interessant ist natürlich, wie suchst du diese Geräusche zusammen? Wie viele Sounds von zersplitternden Türen habt ihr denn da im Archiv eigentlich? Oder ist das von dir hergestellt oder von Heike Diener oder von Daniel Hartmann? Fragezeichen.
Nein. Wir haben hier natürlich, wie gesagt, Geräusche, irgendwie extra Geräusche und Sondergeräusche und berstende Türen und wie auch immer. Aber ganz ehrlich, wir haben beim Überspielen damals, wir haben ein ganz prägnantes Geräusch, also ein richtiges mit Aufbrechen und Poltern und Schritte rein und wie auch immer, haben wir natürlich, aber wir haben es nicht gefunden. Ja, muss man leider auch mal hier die Wahrheit sagen und hinzufügen. Und dann haben wir diese eine Woche verloren durch den Umzug. Wir hatten wirklich, die Abgabe hat gedrängt und wir konnten jetzt nicht lange. Es war wirklich so, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann haben wir dieses Geräusch gefunden. Wir, aber Heike Dien und ich, wir waren beide nicht sehr zufrieden damit, haben uns dann aber dann doch irgendwie dann arrangieren müssen, dass wir das jetzt einsetzen müssen, notgedrungen. Genau, aber als ich es eben gehört habe, ich habe mir gedacht, ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen so fremdschämgefühlt.
Ja, es hat ja Charme. Es hat ja Charme. Auf jeden Fall. Ganz kurz, eine Sache noch, Entschuldigung, bevor ich den Faden verliere. Es gibt da noch eine Szene, da müssen wir ganz kurz reinhören, weil da hat meiner Meinung nach der falsche Mann den Dietrich in der Hand.
Aber ja.
Na los, Bob, mach schon.
Ja, das haben wir gleich. So. Na bitte, wer sagt's denn?
Sehr gut, Bob. Na dann mal rein in die gute Stube.
So, im Buch ist es übrigens Peter, der mit dem Dietrich, und nicht Bob. Warum hast du das geändert? Wolltest du jetzt Bob einfach mehr zu tun geben und ihn nicht so rumstehen lassen, oder wie?
Das war doch damals nicht so, irgendwann, dass Peter irgendwie dauernd einbricht und Peter ein Dietrich-Set hat. Das hat sich zum Schluss verselbstständigt oder sagen wir von Mal zu Mal immer mehr.
Na gut, also der berühmte Dietrich, der wird zum ersten Mal in Tatort Zirkus erwähnt, glaube ich.
Genau.
Der ist also auch eine Erfindung von der Weidhofer, was ich gar nicht vermutet hätte.
Ja, und später wurde daraus noch ein Dietrich-Set. So, auf jeden Fall war das dann so, dass ich dachte, und jetzt bin ich mal wieder jetzt mal dran, damit du siehst meine Liebe auch zu dir. Du hast gesagt, wieso komme ich in dieser Folge? Und ich habe gedacht, wieso soll denn jetzt Jens oder Peter wieder die Tür aufbrechen? Ja. Na? Jetzt lass mal Bob vor.
Okay. Mhm. Na, ich habe mich gefreut, fand es super.
Ach so, alles klar. Aber wie gesagt, es hat sich verselbstständigt, irgendwie auch dieses Türen aufbrechen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nach wie vor, es verursacht immer noch mir Bauchschmerzen, weil ich finde das irgendwie nicht in Ordnung. Und zumal in dieser Folge ja noch ein geschlossener Brief von euch geöffnet wird, was ich unter aller Kanone finde. Ein zugeklebter Briefumschlag.
Das ist eigentlich auch ein absolutes No-Go. Fast so schlimm wie das Fett. Ja,
ist auch wieder Justus, ne? Aber er entschuldigt es dann und sagt irgendwie, na ja, in diesem Fall brechen wir mal das Postgeheimnis. Und hören mal in dieses Rätsel. Das ist auch alles von BJHW. Ne? Da hast du nichts mehr geändert dann bei diesem reimenden Rätsel. Oder hast du das noch irgendwie verkürzt? Weißt du das noch? Oder
ja, auf jeden Fall wird rum improvisiert von Jens und mir. Also das mit Harrison Ford und der alten Oma, das haben Jens und ich.
Nein, das mit Harrison Ford, das ist von dir. Das mit der Oma stand aber, glaube ich, drin, diese komische Oma. Du hast das aber noch mit der Verfilmung von Harrison Ford reingebracht.
Ja, das kann sein, ja.
Genau, das fand ich
auch. Wollte nur sagen, ich persönlich hasse Folgen mit Rätselversen.
Ach, was?
Ja, ich finde
jetzt
die drei Fragen
interessant.
Ich habe ganz große Angst, dass ich die drei Fragezeichen irgendwann noch zu Tode rätseln. Mit Versen.
Ja, gut, manchmal wird da noch so ein Rätsel reingequetscht, das stimmt, was nicht unbedingt sein müsste. Aber ja, manchmal.
Du bist ganz gut. Wenn ich mir die Liste von deinen Fällen nochmal angucke, André, das stimmt, da ist wenig gerätselt eigentlich, so gesehen. Ne?
Also Andres Geschichten sind ja eher psychologisch.
Genau,
richtig. Ja, nein, darum geht's nicht. Wisst ihr, was ich an Rätseltexten so doof finde? Auch das war auch so beim seltsamen Wecker. Ich finde das ganz furchtbar, weil normalerweise muss man Rätseltexte immer nochmal und nochmal lesen und irgendwie auch immer wiederholen, auch gerade im Hörspiel, damit man das irgendwie auch miträtseln kann. Und beim seltsamen Wecker fand ich irgendwie bumm, hatte dumm, bumm, die Lösung. Klack, klack, klack. Vor allem, je länger die Verse sind, man muss sie wiederholen. Das kann man im Hörspiel nicht machen. Im Hörspiel ist das wie eine Fehlbesetzung, finde ich.
Okay, Verse. Nochmal ein Unterschied, sowas zu lesen, als im Vergleich zu vorzutragen. Verstehe ich. Du hast ja wirklich ein paar absolute Klassiker geschrieben. Ich habe hier gerade die Liste nochmal Stimmen aus dem Nichts im Bandes, wo du die Karten des bösen Vampir im Internet
Hexenhandy.
Hast du eigentlich einen Favorit von deinen eigenen Fällen? Hast du sowas?
Das wäre ja so irgendwie, was findest du an dir am schönsten? Was findest du an dir am attraktivsten? Nein, ich habe meist Favoriten, wo die meisten sagen, oh, das ist das Buch, was mir am wenigsten von dir gefällt. Und ich spreche gerade jetzt auch vom Mann ohne Kopf. Ja. Das wurde auch am meisten zerrissen und irgendwie vernichtet und verprügelt worden, die Geschichte und das Buch, sowie das Hörspiel irgendwie so auch. Und ich mag diese Geschichte, ich liebe diese Geschichte und ich finde das irgendwie, man muss das akzeptieren.
Ja, super.
Und ich bin manchmal, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, wie viele Fans es irgendwie da draußen gibt, die über die Person so reden und sie auch verteidigen, als würden sie tatsächlich leben und existieren. Mhm. Aber man hat es mir so übel genommen, dass Peter irgendwie eine vermeintliche Droge in den Mund steckt. Ihr glaubt gar nicht, wie ich dafür schon beschimpft wurde und das Drei-Fragezeichen-Universum irgendwie verunreinigt habe und irgendwie auch kaputt gemacht habe und so. Ich habe immer nur gedacht, aber wieso, er nimmt das doch nur in den Mund, gar nicht um das auszustocken, sondern weil er nicht als Feigling dastehen will. Und er spuckt das Ding doch wieder aus. Das ist egal und wie auch immer. Und da musste ich wirklich dran denken, wie Glenn Close mal berichtet hat, nach dem Film Eine verhängnisvolle Affäre, wo sie einmal mit dem Typen fremdgegangen ist. Sie sagte, als sie zur Oscar-Verleihung gegangen ist, wurde sie auf dem roten Teppich von irgendwelchen Passanten, die da standen als Zaungäste, bespuckt. Und wenn sie es wagen sollten, weißt du, meinen Mann zu nahe zu kommen. Und da musste ich dran denken, wie man auf mich da irgendwie reagiert da mit dieser Drogenszene mit Peter, mit den Drops.
Aber hast du denn nicht wieder gut gemacht, indem du das sensationelle Paar Clarissa Franklin und Bob Andrews kriegst?
Ach, fantastisch.
Das ist doch wirklich also der absolute
Meisterleistung.
Hammer. Dafür wirst du doch auch gefeiert. Also das ist doch der Hammer.
Ja.
Und das zeigt ja auch, wie sehr die Leute andocken. Ne? Also natürlich ist es unangenehm, wenn man da so einen Backlash kriegt. Aber das zeigt ja, wie sich die Leute identifizieren mit all dem.
Ja, aber es ist natürlich schon unheimlich ein bisschen, wenn die Leute glauben, die Leute gibt es wirklich, oder?
Du, das ist ja wie in der Lindenstraße. Wenn deine Wohnung frei wird, früher hat dann wirklich das Telefon bei der Filmfirma nicht mehr stillgestanden, weil Leute wirklich gesagt haben, da wird doch gerade eine Wohnung frei in der Lindenstraße. Wir suchen eine, können wir da nicht einziehen? Ja, das ist so.
Zu einer günstigen Miete natürlich. Ne?
Das ist wirklich so. Für die Leute verschwimmen dann einfach die Perspektiven. Ja. Was ist Wirklichkeit? Und was ist wirklich nur Fiktion?
Ich wollte noch einmal ganz kurz sagen zu den aktuellen Hörspielen, über das wir gerade sprechen. Ich musste wirklich schallend laut lachen, als ich den Begriff Kettenraucher irgendwie heute nochmal gehört habe, weil das sagt man ja gar nicht mehr. Und wie Fred Holler noch sagt, ich rauche am liebsten Kette. Das ist ja, das fand ich heute so absurd. Ja. Aber ich bin mit dem Begriff, du ja sicherlich auch, oder ihr beiden, ihr kennt den Begriff, das sind Kettenraucher.
Ja, ja, natürlich.
Das heißt, man steckt die Zigarette, wenn sie aus ist, quasi sich an der Glut, wenn sie schon genau das am Filter ist, steckt man sich schon die nächste an und macht nonstop so weiter, bis die Schacht.
Genau. Alle. Und das ist ja auch der tolle Tabubruch, den wir das letzte Mal schon angeteased haben, dass also Justus Jonas hier wirklich rauchen muss, um sich das Vertrauen zu erschleichen. Fand ich dann aber auch ganz schön, wie das dann nochmal so aufgefangen wird danach, wie er mit bleichem Gesicht in die Zentrale taumelt, weil er zu viel geraucht hat. Aber da gab es dann keine Leserbriefe oder Hörerbriefe, weil Justus nicht rauchen darf, nehme ich an. Das hat man dann so akzeptiert.
Ich rauche auch, am liebsten Kett.
Das stimmt. So, es gibt hier noch eine Szene, in die ich gerne nochmal reinhören würde. Und zwar, das ist da, wo die drei Fragezeichen nachts im Zoo vor dem Tigerkäfig stehen.
Wir sind am Ziel. Das ist der Käfig einer Wildkatze aus Vorderindien.
Ach ja?
Den Schneidbrenner brauchen wir gar nicht. Die Käfigtür ist nur angelehnt.
Okay. Also los.
Wow. Also.
Leuchte mal den Boden mit deiner Taschenlampe ab, Bob.
Ja, ja. Hier liegen doch nur alte Blätter und Gestrüpp rum.
Wieso ist denn da hinten in der Ecke so viel Laub? Da kann der Wind doch gar nicht hin.
Beim Orkan vielleicht doch.
Was ist denn los,
Was ist
Peter?
Denn?
Ich bin über irgendwas am Boden gestolpert.
Hä? Was ist denn das? Meine Platte klappt aus dem Boden. Sieh mal einer an.
Hey, Just. Peter, da führen Stufen hinunter.
Gib mir mal die Taschenlampe, Bob.
Ja, hier. Ich mach sie dir an. So. Du willst doch wohl nicht etwa da runtergehen.
Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Kommt, Kollegen, ich mache die Vorhut.
Am besten gefällt mir Peters erschreckter Laut nach dem Satz, bei einem Orkan vielleicht doch. Und dann wirklich der völlig bekloppte Satz von mir, nachdem Justus Bob nach seiner Taschenlampe fragt, ich mach sie dir an. Also das ist so falsch. Die ist ja die ganze Zeit an.
Hilfsbereit.
Weil Bob ja auch als einziger eine Taschenlampe hat. Steht auch nicht so im Skript. Das ist schlecht improvisiert von mir.
Es sei dir verziehen, lieber Andreas. André, es ist toll, wir verplaudern uns hier schon und ich finde wirklich...
Ja, aber bevor ich auch verplaudert, habe ich trotzdem noch ganz schnell eine Frage an euch. Ja. Ihr könnt am Anfang ja was wegschnippeln, wenn ihr mit der Zeit zu eng seid. Aber wieso habt ihr euch denn gar nicht irgendwie so gefragt, wieso da plötzlich in diesem Käfig, da unten so eine Fälscherwerkstatt ist, wer denn hier falsch Geld druckt, das wird gar nicht gesagt, wie überhaupt unter so einem Käfig da so eine Höhle zusammenkommt. Und das mit dem Vorhängeschloss, glaube ich, das war meine Idee, weil ich glaube, irgendwie die Tür war ja nur angelehnt vom Käfig so völlig blöd und nachher musstet ihr sie doch in dem Käfig stecken und das war dann im Buch, glaube ich, nur so Käfigtür zu und weg. Deswegen klang auch dieser Satz so komisch, irgendwie haha, das Vorhängeschloss, das wurde dadurch auch so der Schlussgag, weißt du, der ja eigentlich gar kein Gag ist. Aber das wollte ich nochmal kurz erwähnen.
Ja, da wird sehr gelacht über das Vorhängeschloss.
Nee, ja, aber der absolute Knaller ist doch wirklich das Ende. Kollegen, wo sind wir hier eigentlich im Tigerkäfig? Und was macht der Tiger? Er springt auf sie. Ja. Da müssen wir eigentlich noch mal kurz reinhören. Es ist so irre.
Ach,
aber
dafür
steht
ist
so
aber auch Zeit noch, ne?
Das ist alles sehr interessant. Aber diese guten Erkenntnisse werden euch nichts mehr nutzen, so leid es mir tut. Ihr habt zu viel gesehen und ihr wisst zu viel.
Wollen Sie uns etwa alle vier erschießen?
Keine Angst, es tut nicht weh und es geht ganz schnell.
Das solltest du dir aber noch einmal gründlich überlegen. Alles hat seine Grenzen. Da mache ich nicht mit.
Kollegen, wo sind wir hier eigentlich?
Wo wir sind? Na, im Tigerkäfig natürlich.
Und was macht der Tiger?
Er springt. Auf sie! Ich hab die Pistole! Hände hoch!
Nicht schießen, bitte! Nicht schießen!
Stellen Sie sich dort in die Ecke. So.
Ja, und so wird auch der Fall über die Rache des Tigers gelöst.
Und im Hintergrund das leise Winseln von Wolfgang Völz. Habt ihr das gehört?
Ja, das stimmt, das ist toll. Das ist auch sehr schön. Und ich finde, ich muss wirklich mal sagen, André, es war toll, mit dir mal ein bisschen mehr zu reden. Und wir müssen dich auf jeden Fall nochmal einladen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass man ein bisschen unterschätzt, was auch dein Bestandteil ist bei der Entstehung der Europa-Hörspiele bis heute. Ein essentieller nämlich, ein super Händchen für die Musikauswahl, Gespür für Charaktere und Psychologie. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal Danke dafür, auch für deine ganze Arbeit.
Absolut.
Die du da machst. Und wie gesagt, es gibt so viele Fälle, auf die wir noch hinsteuern, da brauchen wir dich nochmal. Also eine stehende Einladung in den Bobcast.
Auf jeden Fall im Bann des Voodoo hätte ich André gerne wieder dabei.
Ja, unbedingt.
Das fände ich schön.
Das fände ich auch klasse. Also vielen Dank, dass du dabei warst, André. Das war der Bobcast zur Rache des Tigers. Und wir haben es schon gesagt, in dieser Folge hatten wir einen Tabubruch. Justus Jonas hat geraucht. Und in der nächsten Folge, die wir besprechen, haltet euch fest, nämlich Spuk im Hotel, folgt gleich der nächste, denn da werden Kinder geschlagen, um Gottes Willen. Das müsst ihr euch anhören und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Bobcast. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.